Christus. Sollten wir mal darüber zu sprechen, ob anders.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, Wrestling ist ein globales Phänomen.
Das ist dein Satz.
Ja.
Es gibt aber noch einen anderen Kontinent, der, kein anderer Kontinent, wir waren schon auf dem Kontinent Amerika, einen anderen Teil des amerikanischen Kontinents, der sehr viel Aufmerksamkeit verdient, eigentlich. Zumindest sollte man ihn sich einmal näher angesehen haben. Es geht hierbei um Mexiko, um das mexikanische Wrestling, genannt Lucha Libre. Vielleicht haben auch Menschen unter euch, die einmal Wrestling und dann nie wieder geguckt haben, einen kleinen Mann gesehen mit dem Namen Rey Mysterio. Der hatte so eine Maske auf. Und dieser Rey Mysterio ist in seinem Ursprung ein sogenannter Luchador, ein mexikanischer Wrestler. Was hat es damit auf sich? Lucha Libre, übersetzt, bedeutet sowas wie Freestyle Fighting. Ist schwer auf Deutsch zu übersetzen. Die Ursprünge von Lucha Libre sind noch schwammiger und schwerer nachzuvollziehen, als es schon in Amerika der Fall ist. Und ursprünglich war dieses Lucha Libre eigentlich nur eine sehr unkonventionelle Variante des griechisch-römischen Wrestlings. Und an diese Ringtechnik lehnte der erste geschichtlich erfasste Luchador, ein Mann namens Enrique Ugartechea, den neu erfundenen Show-Kampfstil, das war von Anfang an, um 1863 an. Luchador ist logischerweise der Name von Wrestlern, die im Lucha Libre aktiv sind. Und diese Maske, die man auch bei Rey Mysterio sehen konnte, wird traditionell benutzt, um eigentlich in erster Linie die Identität zu schützen. Ja, so war nämlich Wrestling auch wie auf anderen Plattformen, in anderen Ländern, zunächst eine lokale Angelegenheit und logischerweise will der Metzger von nebenan, wenn er zu seiner Freizeitbeschäftigung oder zu seinem Nebenverdienst im Ring spektakuläre Manöver in Unterhose erledigt, nicht zwangsläufig am nächsten Tag von seiner Kundin erkannt werden. Das hatte ganz praktische Gründe. Aber auch generell reicht die Historie der Maske in Mexiko bis ins Aztekenzeitalter zurück. Da wurde sich schon immer verkleidet, um seinen Charakter sozusagen den von Gottheiten anzunähern. Das hatte mythische, religiöse Hintergründe und das wurde auch wahrscheinlich auch einfach wegen eines immer schon vorhandenen Coolness-Faktors für das Aussehen der Wrestler dann übernommen. 1932, wir skippen ein paar Jahre weiter, wurde mit Empresa de Mexicana de Lucha Libre die erste Wrestling-Promotion überhaupt auf der Welt gegründet. Also wir hatten zwar das Goldust Trio in Amerika erwähnt, die auch so eine lose Promotion gegründet hatten, aber die hatte keinen Namen, zumindest soweit ich weiß. Und das wurde sozusagen eher unter dem Wir sind das amerikanische Wrestling geführt. Und es gab so diesen einen World Title, aber das hatte jetzt keinen konkreten Namen. Hier war es anders. Ja? Also EMLL, so hieß es zunächst, die mittlerweile älteste noch aktive Wrestling-Promotion auf der Welt. Und ja, direkt wurde Lucha Libre national im Fernsehen ausgestrahlt, wodurch sich dessen Popularität dann logischerweise drastisch erhöht hat. Später wurde die Promotion dann in Consejo Mundo de la Lucha Libre umbenannt, abgekürzt CMLL. Und das ist eine Bezeichnung, die bis heute steht, weil die Promotion, wie gesagt, immer noch existiert, mittlerweile seit über 80 Jahren und weiterhin auch die größte Company in Mexiko ist. Sprechen wir über den ersten großen mexikanischen Superstar im Wrestling, der wahrscheinlich auch bis heute immer noch die größte Legende ist. Das war nämlich der Luchador El Santo, übersetzt der Heilige. Mit seiner leuchtend weißen Maske und seinen erhabenen Auftreten erzeugte er als Galionsfigur der EMLL eine nahezu mythische Aura. Und nahezu jeder in Mexiko wusste ab den 50er Jahren, wer dieser El Santo ist, weil der neben seinem Ruhm im Ring, und der wurde ja schließlich auch schon nationweit im TV übertragen, auch noch in Filmen, mit Maske wohlgemerkt, und populären Daily Soaps Auftritte bekam. Das heißt, er war quasi omnipräsent und wer so präsent ist, den kennt man natürlich im TV und dann auch irgendwann in der breiten Bevölkerung. Als er in den 80er Jahren verstarb, herrschte nationale Trauer und im Endeffekt ist er vergleichbar mit der Popularität eines Hulk Hogans in Amerika oder eben eines Giant Barbers, eines Antonio Inokis oder auch eines Shiki Dosans in Japan. Er war eben das Aushängeschild für Lucha Libre, fürs Wrestling und ist es eigentlich bis heute für alle Zeiten. Er hat seine Maske auch nur einmal öffentlich abgenommen und blieb während seiner Lebenszeit diese mythische Figur, die Luchadores eben im Normalfall auch sein sollen. Lucha Libre ist zwar das Wrestling, wo alle Wrestler Masken tragen, denkt man zumindest, aber das ist eigentlich eine sehr unpräzise Beschreibung, denn nicht jeder muss eine Maske tragen. Es steht den Leuten frei zur Verfügung. Die meisten Wrestler tun es zwar, sie tragen eine Maske, aber meistens sind das vor allem die Wrestler auf der Seite der Guten, der Faces. Das heißt allerdings in Mexiko gar nicht Face, sondern Técnico, ein spanischer Begriff dafür. Und die Heels sind die sogenannten Rudos. Die Masken gibt es in allen Farben und Formen, sie haben meistens auch aufwendige Verzierungen. Manchmal sind die Masken sogar so ausufernd und groß, dass sie beim Wrestlen fast lästig werden und die Luchadores sich die regelmäßig zurechtrücken müssen. Aber gleichzeitig stellen sie das wichtigste Aushängeschild für die Wrestler dar. Auch die Merchandise-Artikel sind meistens um die Masken aufgebaut. Und jeder Fan weiß, die Masken zuzuordnen. Sozusagen der Wiedererkennungsfaktor Nummer 1 natürlich. Was man zur Maske generell noch sagen muss, ist, dass sie in Mexiko eigentlich das darstellt, was in Amerika und ein bisschen auch in Japan das Gimmick ist, der Charakter des Wrestlers. Also gerade wenn jemand seine Maske auf eine bestimmte Art gestaltet, beispielsweise in Annäherung an eine mexikanische Gottheit, dann übernimmt der sozusagen durch Anziehen dieser Maske die Charakterzüge dessen, an was die Maske erinnern soll. Also wenn sich beispielsweise jemand eine Maske aufsetzt wie ein antiker aztekischer Krieger, so in Erinnerung daran, dann ist das auch das Gimmick und dann ist das auch der Charakter. Und solange man diese Maske trägt, hat man sich dementsprechend dann auch so zu verhalten, wie das, an was man erinnern möchte. Das heißt, es hat auch einen emotionalen Wert, es hat einen identitären Wert. Wenn man diese Maske aufzieht, dann werden die Luchadores jemand anderes und übernehmen diese Persönlichkeit. Es ist ihre Persönlichkeit, es ist ihre bildlich gemachte Persönlichkeit, ihr Charakter. Die Aufteilung in Bösewicht und Helden gibt es natürlich bei den Wrestlern, aber, und das ist für Mexiko besonders, es gibt sie auch bei den Referees, bei den Ringrichtern. Die können auch beide Seiten des Spektrums einnehmen, also entweder ein Rudo, ein Heel oder ein Technico, ein Face sein. Und das beeinflusst das Match logischerweise. Und auch das Drama des Matches. Also allgemein lässt sich sagen, dass Matches aus Mexiko meist wesentlich emotionaler vom Publikum verfolgt werden. Es ist eigentlich die ganze Zeit laut. Also genau das Gegenstück zu Japan. Es geht los, die Leute klatschen, haben mittlerweile auch öfters mal Hupen in den Stadien. So nicht ganz Airhorns, aber so wie man es auch bei so alten Fahrrädern zum Beispiel kennt. Und das wird nicht nur nach großen Moves mal gedrückt, sondern auch einfach zwischendurch. Es gibt immer wieder große Sprechchöre, die losgehen für beide Seiten und da brennt eigentlich immer die Hütte. Was zusätzlich für Begeisterung und den Lärm der Fans sorgt, ist der Stil von Lucha Libre. Auch wenn es wie die amerikanischen und japanischen Stile ebenfalls dem klassischen und eigentlich wenig temporeichen Ringen entstammt, war Lucha Libre schon immer von einem größeren Tempo gekennzeichnet. Zwar waren es nicht immer riskante High-Flying-Manöver, erst recht nicht mit der Umdrehungsanzahl, wie wir sie heute sehen, aber auch im Ring ließen Moves wie der Hurricane Rana oder auch einfach nur eine schnelle Folge von sogenannten Arm-Drags, ihr könnt das ja mal bei YouTube eingeben, die Herzen der Fans höher schlagen. Hinzu kam das traditionelle Anreißen der Maske, um eine drohende Enthüllung des Gesichtes des Luchadores zu signalisieren, was natürlich als höchst unehrenhaft gilt. Und das sorgt dann für emotionale Wechselbäder in Hülle und Fülle auf Seiten des Publikums und auch im Ring. Mitunter wird die Maske des Luchadors aber nicht nur angerissen, sondern auch aufs Spiel gesetzt. Die sogenannte Lucha de Apuestas, übersetzt einfach das Match mit Regeln, Stipulation wird dann benutzt, wenn ein Konflikt zwischen zwei Luchadores so extrem wird, dass beide in einem großen Abschlussmatch ihrer Fehde ihre Maske oder ihr Haupthaar aufs Spiel setzen. Mitunter gibt es mit einem Mask vs. Hair Match auch sozusagen ein Kompromiss aus beiden Stipulationen. Die Maske zu verlieren ist eine große, eine wichtige und auch oft eine emotionale Angelegenheit. Diese Mask vs. Mask Matches oder Mascara contra Mascara Matches werden oft sehr stark gehypt und finden bei den größten Events des Jahres statt. Oft auch bei Wrestlern und Legenden, deren Karriere sich dem Ende entgegenneigen oder zumindest in einen Abschnitt, meistens in den letzten Abschnitt der Karriere gehen. Hat eine der Legenden erstmal seine Maske verloren oder generell hat ein Wrestler seine Maske einmal verloren, dann darf man sie auch nie wieder anziehen. Das ist eine ganz strenge Tradition in Mexiko und der genannte Rey Mysterio hatte zum Beispiel ganz viel Stress, als er seine Maske, nachdem er sie in Amerika verloren hat, einfach wieder angezogen hat, weil sein neuer Arbeitgeber, die WWE, das gerne so gehabt hätte. Dann hat er das gemacht. Allerdings, das ist eben auch so eine ungeschriebene Regel, wenn man die Maske in Mexiko verliert, das ist wirklich der Zeitpunkt, wo man nicht mehr zurück kann. Die Maske ist weg, man ist jetzt ein neuer Mensch und das Emotionale daran ist eben, das Vermächtnis steht mit der Maske auf dem Spiel, symbolisch verdeutlicht durch die Maske. Nach Beendigung eines solchen Mascara contra Mascara Matches muss der Verlierer dann in einer emotionalen Szene nach dem Match ein Interview geben, egal ob er eigentlich davor ein Bösewicht war oder eigentlich ein Held. Er muss seinen vollständigen Namen verkünden, weil er sich ja sozusagen das erste Mal öffentlich zeigt. Ne? Er muss verkünden, wie sein bürgerlicher Name ist und er hält meistens seine Ansprache. Das sind immer emotionale Angelegenheiten, egal ob es wie gesagt ein Heel ist oder nicht, weil Jahrzehnte von Traditionen und Erlebnissen an den Masken, an den Wrestlern hängen. Und das ist das Ende davon. Das ist oft ein tränenreiches Ende für alle Beteiligten, für die Familien, die auch vor Ort sind, die in den Ring geholt werden. Und ich meine, immerhin wird der Charakter des Wrestlers sozusagen zu Grabe getragen. Es ist quasi so als, ja, also eigentlich ist es so eine Art Retirement-Match schon, auch wenn die Leute nicht danach in den Ruhestand gehen, aber es ist einfach nicht mehr dasselbe. Es geht eine Ära zu Ende. Das wäre in etwa vergleichbar damit, dass der Undertaker nach einem Match tatsächlich eine Ansprache hält, in der er sagt, hallo, ich bin der Mark Calloway und ich lege jetzt hier meinen Hut, meine Handschuhe, meinen Eyeliner für immer in den Umkleideraum und lass das da auch. Also tschüss, ich komme vielleicht nochmal wieder, aber ich bin dann eben nicht mehr der Undertaker. Das wäre emotional, ja, da geht eine Kindheitserinnerung für viele davon und da ist ein Abschnitt vorbei. Das ist mit Emotionen belegt. Wer das mexikanische Drama einer Demaskierung aber trotzdem immer noch jetzt total schwer vorstellbar findet und jetzt da so sitzt und denkt, aha, okay, was ist mit denen schief, der sollte sich einfach mal so ein Mascara contra Mascara Match angucken. Es gibt nämlich zahlreiche auf YouTube. Wichtig ist bei diesen Matches aber nur, dass sie tatsächlich in Mexiko und eben nicht in Amerika stattfinden, denn wie gesagt, dann gilt ein Maskenverlust erst als offiziell. Genau, weniger emotional geht es dagegen beim Ende eines Hair-Matches zu. Der Verlierer bekommt vom Gewinner den Schädel rasiert, kriegt eine Glatze. Man amüsiert sich dann darüber, meistens verliert auch der Bösewicht logischerweise und der Verlierer schreit dann wütend und entrüstet und ist ganz entsetzt, wie schrecklich er aussieht. Meistens wird das gerade bei solchen Bösewichten als Stipulation des Matches angesetzt, die sehr stolz auf ihr Haar sind, die Leute damit ärgern, was für schöne Haare sie haben. Und dann ist es eben natürlich auch ein realer Verlust, den die da erleiden, das Ganze sich anzugucken. Verschafft dem Publikum Genugtuung. Übrigens durfte auch Vince McMahon, der Besitzer der WWE, im Jahre 2007 ein Hair vs. Hair Match verlieren und seine Haare verlieren an einen Mann, der ihm gegenüberstand als sein Gegner, der niemand anderes war als der spätere US-Präsident Donald Trump. Der war sein Gegner im Hair vs. Hair Match. Allerdings wurden beide, sie haben nicht selber gewrestelt, zumindest nicht hauptsächlich, sondern sie wurden durch andere Wrestler vertreten. Und jeder hatte sozusagen seinen Champion. Vince McMahon's Champion hat verloren und daraufhin verlor er seine Haare, rasiert von mittlerweile Präsident Donald Trump. Ein Bild für lustige GIFs, die sich auch in der heutigen Zeit noch lustiger angucken lassen. Ja, in Mexiko, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, spezifisch, gibt es auch eine florierende Anzahl kleinerer und größerer Promotionen. Und die beiden wichtigsten, das nochmal kurz erwähnt hier, sind Consejo Mundo de Lucha Libre, eben CMLL und AAA. AAA, das klingt im Deutschen irgendwie gar nicht so cool, was eben für Assistencia, Asesoria y Administración stand früher und mittlerweile eigentlich nur noch als Eigenbezeichnung gilt. Diese Promotion wurde 1992 gegründet und wie das in Japan der Fall war, gab es auch damals einen Vorfall. Der eigentliche Booker und Storywriter der CMLL hatte keinen Bock mehr auf die Promotion, sein Name war Antonio Peña und gemeinsam mit dem Topstar Conan, sowie Conan the Barbarian, ein damaliger Superstar in Mexiko, verließen sie die Promotion und stellten ihr eigenes Projekt, ihre eigene Promotion auf die Beine, mittlerweile sehr erfolgreich, mit dem populärsten Event der Triple Mania, das Gegenstück zu der WrestleMania in Amerika, sehr erfolgreich. Die CMLL, das ziehe ich an dieser Stelle einfach mal vor, hat ebenfalls eine große Jahresabschlussveranstaltung, wie so ein Staffelende meistens, das ist die Anniversary Show, wenn sie ihren Jahrestag feiern, dann ist meistens ein großes Mascara-Contra-Mascara-Match das Main Event, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch später. Ein Umstand, der für beide Promotionen und für das mexikanische Wrestling an sich eine Rolle spielt, ist die Herkunft ihrer Talente. Denn Mexiko hat wie kein anderes Wrestling-Land eine gigantische Wrestling-Dynastie vorzuweisen, die aus mehreren einflussreichen und omnipräsenten Wrestling-Familien besteht. Tatsächlich werden in manchen Familienkreisen seit Generationen Söhne und Töchter immer wieder Wrestler und Wrestlerinnen und treten dann für die jeweiligen favorisierten Promotionen an, für die die Väter und vielleicht Mütter auch schon gearbeitet haben. So hat man einen nahezu endlosen Talentpool. Die Generation, die gerade in den Ruhestand geht, bringt einfach ihre Kinder mit in die Promotion und sorgt somit automatisch für Ersatz. Prominente Vertreter dieses Habitus sind auf dem amerikanischen Markt beispielsweise die Mitglieder der Guerrero-Familie, also namentlich Chavo Guerrero Senior, Chavo Guerrero Junior und der ebenso große wie leider mittlerweile zu früh verstorbene Eddie Guerrero, der sicherlich auch noch dem einen oder anderen ein Begriff sein sollte. Auch der schon erwähnte Rey Mysterio, der ab den 90er Jahren in den USA große Erfolge feierte, kommt aus einer Familie von Wrestlern. Denn sein Onkel war bereits als Rey Mysterio Senior in Mexiko unterwegs. Also logischerweise hieß der nicht Senior, der heißt nur rückblickend Senior. Aus diesem Grund nannte sich der WWE Rey Mysterio auch zu Beginn seiner Karriere Rey Mysterio Junior. Er war ja schließlich der zweite seines Namens. Auch der bereits erwähnte große El Santo hatte einen Sohn. Der hieß kreativerweise dann El Hijo del Santo, also wirklich der Sohn von El Santo. Beeindruckender In-Ring-Name. Der hatte ebenfalls eine gute Wrestling-Karriere, aber natürlich nicht so groß wie sein Vater. Ihr versteht das Prinzip, es gibt einmal eine Wrestling-Familie und dann ist es eigentlich immer eine Wrestling-Familie, zumindest in Mexiko. Man ist da generationell sehr gebunden. Natürlich gibt es auch Luchadoras, also weibliche Wrestler in Mexiko. und der Aufwärtstrend in Sachen Frauenwrestling geht auch in Mexiko voran. Es gibt allerdings keine mexikanische Ronda Rousey, keine mexikanische Becky Lynch, also jemanden, der eine große Veranstaltung anführen könnte als Topstar. Erwähnenswert sind hier trotzdem namentlich Lady Shani bei AAA, die dort Women's Champion, beziehungsweise da heißt es Reina der Reinas war, und Sexy Star als Freelancerin zwischen den Promotionen, die ist auch in Amerika aktiv, war im Format Lucha Underground in den Staaten zu großem Ruhm gekommen, hatte da auch große Titelgewinne, hat sich dann aber sehr viel Unmut zugezogen, als sie während eines Matches im letzten Jahr einer Gegnerin tatsächlich legitim einfach mal den Arm halb gebrochen hat und diese Verletzung einfach in Kauf nahm, hat sich nicht entschuldigt, hat das Match weitermachen wollen. Und ja, auch wenn das Beispiel jetzt negativ konnotiert ist, soll das nichts daran ändern, dass wir in den nächsten Jahren sicherlich noch einige tolle Luchadoras auf den amerikanischen und damit etwas berühmteren Wrestling-Markt gespült bekommen werden. Und was für Mexiko auch erwähnt werden muss, die Minis. In Mexiko ist es ohnehin so, dass das dortige Wrestling viel mehr Gewichtsklassen hat als in Amerika. Zumindest in dem Sinne, als dass es diese eigenen Divisionen offiziell gibt und dafür auch Titel ausgefochten werden. Die niedrigste Gewichtsklasse ist die der Minis. Da sind mitunter sehr kleine, aber meistens einfach kleinwüchsige Wrestler im Ring zu sehen, die mit nicht weniger akrobatischen Manövern als ihre großen Kollegen zu begeistern wissen. Tatsächlich sind die ein sehr beliebter Show-Aspekt und wrestlen auch ihre normal großen Kollegen als Teil von Multiman-Matches und werden eben nicht nur in einer Tour, wie es ja leider oftmals in den Staaten mit einem Hornswoggle oder einem El Torito der Fall war, als Comedy-Act dargestellt und lächerlich gemacht. Das ist nicht der Fall. Ich würde es in Mexiko tatsächlich als gut funktionierende Inklusionsmaßnahme betrachten und die werden auch teilweise zu eigenen Stars. Falls ihr euch das Ganze mal angucken wollt, wollte ich zur Sichtbarkeit der mexikanischen Wrestlings noch ein paar Worte verlieren, denn sowohl CMLL als auch AAA haben in Mexiko auf der einen Seite TV-Deals, aber posten auch ganz viel auf YouTube. Da sind immer vollständige Shows zu sehen, gerade von CMLL, die in der eigenen Arena Mexiko immer wieder Shows veranstalten. Die besitzen diese Arena, die haben sie selber gebaut und bekommen tatsächlich alle Einnahmen aus dieser Arena. Das ist natürlich auch ein großer erleichternder Faktor. Und sie laden die Shows, weil sie die vollständigen Rechte dafür haben, dann einfach auf YouTube hoch. Da sind auch immer wieder Clips der eigenen großen Shows zu sehen und wer das mal auschecken möchte, der sei dazu herzlich eingeladen. Ebenfalls ein Blick wert ist die sogenannte Fantastica Mania. Das ist eine mehrtägige Kooperation mit großen Events mit New Japan Pro Wrestling, von dem wir gerade gehört haben. Das war vor vielen Jahren auch mein erster Kontakt zu den Mexikanern und zu den spektakulären Manövern ihrer Topstars. Topstar Rouge ist aktuell in Amerika unterwegs. Da gibt es eine kleine Promotion namens Ring of Honor. Mittlerweile nicht mehr ganz so bedeutsam, so habe ich sie gerade eben auch nicht vorgestellt. Den kann man dort auch auf dem YouTube-Channel bewundern. Also allgemein blüht der mexikanische Wrestling-Markt nach wie vor, weil es einfach mittlerweile tatsächlich offiziell national anerkanntes Kulturgut ist. Es läuft wenig Gefahr, eben groß an Popularität zu verlieren. Die Familien sind nach wie vor aktiv, die da schon immer aktiv waren. Die Promotionen besitzen ihre eigenen Gebäude, müssen nicht irgendwie mit Mietverlusten rechnen, wenn sie neue Veranstaltungen machen wollen. Und eigentlich gibt es weiterhin auch neue Promotionen, die aus dem Boden sprießen. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen für den Wrestling-Markt. Und welches Match ihr zum Einstieg in die Lucha Libre-Szene unbedingt auschecken solltet, das verrate ich in der nächsten Folge. Aber wer sich immer noch kein genaues Bild von Lucha Libre machen konnte, der soll doch bitte bei YouTube einfach mal nach CMLL, nach AAA, nach Namen wie Atlantis, Ultimo Guerrero, Rouge, Místico, das ist übrigens der alte Sin Cara aus der WWE, der da so oft auf die Klappe geflogen ist, nach einem Dr. Wagner Jr., Máscara Dorada, Psycho Clown oder was da nicht alles in den Vorschlägen angezeigt wird, suchen. Macht euch mal ein eigenes Bild und ja, genießt das akrobatische Bundesspektakel des Lucha Libre.
Nachdem wir jetzt bereits über Nordamerika, Mexiko und Japan gesprochen haben, sollten wir unseren Blick noch etwas öffnen und die ganze Welt anschauen. Denn mittlerweile ist Professional Wrestling längst ein weltweites Phänomen. Fast in jedem Land gibt es eigene Promotionen mit mehr oder weniger gutem Produkt und mehr oder weniger krassem internationalem Ruf. Das heißt, nicht jede Promotion, die es in einem Land gibt, hat so das Prestige einer CMLL oder WWE oder sowas. Diese kleineren Promotionen, die es mittlerweile überall gibt, werden gemeinhin Indies, kurz für Independent Promotions genannt, weil sie meist keinem größeren Dachverband angehören und eben unabhängig, also independent arbeiten. Hier jetzt eine Liste von selbst nur den bedeutenden Indie-Promotionen bieten zu wollen, würde den Rahmen dieses Podcasts bei weitem sprengen. Also bleibe ich bei einigen ausgewählten Beispielen und will euch ermuntern, schaut euch um und guckt mal, was euch gefällt. Was den Indies insgesamt gemein ist, ist eine an die Territory-Ära erinnernde Art von Transparenz. Wrestler von einer Promotion treten auch bei anderen Promotionen, teilweise auch größeren Promotionen wie New Japan an. Das ist für Fans natürlich genial, weil man so die Chance hat, seine Lieblingswrestler auch mal vor der eigenen Haustür zu erleben. Außerdem ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Indies eine andere Art der Reflexion über das Produkt Wrestling zulassen. Fans und Wrestler treten in einen engeren Kontakt, das nicht nur emotional und psychisch, sondern teilweise auch ganz körperlich, wo man in der WWE oder in New Japan mehrere Meter vom Ring entfernt sitzt, kann es beim einigen Indie-Promotions sein, dass man direkt am Ring steht. Fans und Wrestler treten eben in einen engeren Kontakt und die Show findet eben ganz deutlich unter dieser Prämisse der Suspension of Disbelief statt. Es wird auch damit gespielt, es hat ein paar Inside-Jokes quasi. Es ist eine andere Atmosphäre. Das hat jetzt Vor- und Nachteile, ist im Grunde aber eher so eine Typfrage und nicht wirklich genau zu erläutern. Fakt ist, Indie-Shows sind, bis auf einige Ausnahmen, meistens nicht so unglaublich teuer und auch relativ gut erreichbar, denn wie gesagt, fast jedes Land hat mindestens eine eigene Promotion, die irgendwie auf einem gewissen Level arbeitet. Obwohl ich meinte, dass ein Überblick über die weltweiten Wrestling-Ligen nicht wirklich machbar ist, will ich trotzdem einige Promotionen zumindest nennen und anreißen. Allerdings will ich damit hauptsächlich in Europa bleiben. Fakt ist aber, dass es auch, weiß ich, in Australien etablierte Promotionen gibt. Ein Robbie Eagles, der ja momentan letzthin in Japan bei New Japan wrestelt, kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern der muss ja da irgendwie auch was gelernt haben. Also, Europa. Was man nicht unerwähnt lassen kann, ist Großbritannien und Irland. Die britischen Inseln haben schon seit Jahrzehnten einige der berühmtesten Worker der Welt hervorgebracht. Genannt werden müssen da Dynamite Kid, Finlay, William Regal, aber auch aktuell so Menschen wie Zack Sabre Jr., Will Ospreay, der kürzlich verstorbene Lionheart, Marty Scurll, Finn Balor, Becky Lynch und. Dass so viele auch heute aktive Wrestler aus Großbritannien stammen, liegt an der guten und weit verzweigten Struktur von Independent-Promotionen in der Gegend und der Historie von Wrestling auf den britischen Inseln, wie wir auch schon erklärt haben, dass, wo wir drüber sprachen, wo das zum Teil früher in Runden gemacht wurde. Die WWE hat sich durch ihre Abteilung NXT UK versucht, massiv in diesen Markt zu drängen, aber die britischen Promotionen bleiben trotzdem stark und aktiv. Die WWE ist längst nicht mehr das große Ziel jeden Workers. Zu erwähnende Promotionen wären hier, also in Großbritannien, Progress, eine alte Heimat von Will Ospreay, dem aktuellen Überflieger, pun intended, in New Japan. Revolution Pro Wrestling, kurz Rev Pro, die Heimatpromotion von zum Beispiel Zack Sabre Jr., Marty Scurll, El Fantasmo, also alles drei Leute, die auch in New Japan aktiv sind. Und Defiant, eine sehr junge Promotion, die ihr vielleicht kennengelernt habt unter einem anderen Namen, nämlich damals als Watch Culture Pro Wrestling. Das britische Wrestling ist traditionell, ja, wie sagt man es, grundsätzlich eher technisch, setzt auf eben dieses Bewusstsein der Fans, sich in einer Show zu befinden. Es ist eine, ja, man muss es gesehen haben. Britisches Wrestling hat so seinen eigenen Stil, aber keinen, den man irgendwie sagen könnte, es ist so unglaublich greifbar wie der japanische Stil des Wrestlings. So.
Im Endeffekt ist es ein sehr technischer Stil, der vor allem dadurch dominiert, dass man die Abfolgen der Ringermanöver einfach schneller macht. Das heißt, dieses ganze Herauswinden aus Griffen und auf dem Boden schleudern und die technische Überlegenheit ausdrücken, indem man die Arme verdreht und verrenkt und so ein bisschen zuhaut. Das passiert einfach sehr schnell, sehr crisp, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, sehr präzise. Man setzt sozusagen darauf, eine logische, aber relativ unspektakuläre technische Dynamik im Match anzusetzen. Mittlerweile hat sich das aber auch gewandelt und es gibt natürlich auch die klassischen physischen Spezialisten, die auch ordentlich zuhauen, die Leute durch die Gegend werfen oder die wie Will Ospreay halt wie verrückt durch die Gegend fliegen. Es ist ein guter Mix aus allem. Der Schwerpunkt ist aber, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, auf technischem Wrestling, um das nochmal ein bisschen zu ergänzen.
Ja. Wer die Chance hat, sich in Großbritannien eine der Shows dieser Promotionen anzusehen, sollte diese Chance unbedingt nutzen. Also nach London kommt man ja vielleicht öfters mal, vielleicht ist man generell irgendwie mal im Urlaub da und dann sieht man zufällig, oh, guck mal, da ist eine RevPro-Show. Wenn man zufällig Karten bekommt dafür, einfach mal hingehen. Das kann eigentlich nicht scheiße sein. Denn auch New Japan Wrestler treten ab und an, also jetzt nicht vielleicht die allergrößten Namen, treten ab und zu gerade mal bei RevPro auf. Ich sage, nice. Deutschland übrigens hat auch eine recht lange Wrestling-Tradition. Das glaubt man immer gar nicht, aber es ist trotzdem so. Auch in den 80er und 90er Jahren war Deutschland so ein Land, das hat immer schon sehr viel Wrestling rezipiert. Es kamen auch Leute aus Deutschland, das ist nie so wirklich hängen geblieben bei der Allgemeinheit, aber die Wrestling-Fanbase in Deutschland gibt es schon lange und ist auch sehr etabliert. Die zwei Promotionen, die ich hier vor allem vorstellen will, sind New European Championship Wrestling, also kurz NEW, die kommen aus Nürnberg und das ist die alte Heimat des WWE NXT UK Wrestlers Fabian Eichner, der damals noch Adrian Severe hieß.
Guter Mann, liebe Grüße.
Guter Mann, Grüße gehen raus. Schöner Typ. Geleitet wird NEW von Alex Wright, dem Sohn des, Briten Steve Wright. Alex war damals bei WCW unter Vertrag, sein Vater war übrigens tatsächlich auch ebenfalls Wrestler.
Einer der besten technischen Wrestler aller Zeiten. Sehr unterschätzt.
Ja. Die andere, wichtigere vielleicht, also einfach auch prestigeträchtigere und größere Promotion ist Westside Extreme Wrestling, kurz WXW aus Oberhausen. Diese Promotion veranstaltet, und das ist wohl das Wichtigste, einmal im Jahr das Turnier 16 Karat Gold, bei dem internationale Größen auftreten. Und auch in der Liste der Champions finden sich große Namen, beispielsweise Chris Hero, heute kennt man ihn als Cassius Ohno von NXT, Shingo Takagi, jetzt mittlerweile New Japan Pro Wrestling, Zack Sabre Jr., habe ich schon erwähnt, Aleister Black, mittlerweile auch NXT, Walter, mittlerweile auch NXT, Axel Tischer, jetzt Alexander Wolf, mittlerweile bei NXT, Cesaro, mittlerweile bei der WWE, Sami Zayn, auch WWE. Also wirklich die Leute, die mittlerweile bei den großen Promotionen unter Vertrag stehen, haben vor ein paar Jahren, also das ist jetzt alles schon ein bisschen her natürlich, bei der WXW im Ring gestanden. Das heißt, das ist noch so eine Sache. Independent Promotions geben die Möglichkeit, bevor irgendwelche Wrestler wirklich groß und weit weg sind und dann irgendwie vielleicht nur noch in Amerika oder Japan wresteln, sie irgendwie zu sehen in einer kleinen Sache. Amtierende WXW Women's Championess ist übrigens Toni Storm, das ist auch so ein Name, den man kennt, eine der bekanntesten weiblichen Wrestlerinnen der Welt momentan.
Wenn einer der drei Zuhörer dieses Podcasts zufällig aus dem Ruhrpott kommt, da wohnt, und aus irgendeinem Grund die Chance bekommen sollte, sich dieses 16-Karat-Gold-Turnier anzugucken, tut es. Das ist zusammen mit der Battle of Los Angeles von Pro Wrestling Guerilla und ich würde jetzt einfach mal als nächstes dem G1 Climax nennen, eines der besten Wrestling-Turniere der Welt. Also auch der renommierte Wrestling-Journalist Dave Meltzer guckt sich das inzwischen an und wenn sich ein US-amerikanischer Wrestling-Journalist, der in der Woche schon 18 Stunden Wrestling gucken muss, extra die Zeit dafür nimmt, ein Independent-Turnier in voller Länge anzugucken, weil das Wrestling so unfassbar gut ist, dann ist das lohnenswert. Das kann man sich wirklich geben und ich beispielsweise würde ich näher an Oberhausen ran, wo du sicherlich auch, ich wäre schon längst zu einer WXW-Show hingegangen, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Wir müssen uns da nicht verstecken in Deutschland.
Definitiv nicht. Die WXW ist durchaus international geprägt, vernetzt und holt regelmäßig bekannte Worker in den Ruhrpott, um da schöne Events abzuliefern. Hoffentlich denken die nicht, dass es überall in Deutschland so aussieht wie im Pott. Es tut mir jetzt leid, aber es ist einfach nicht so schön da. WWE NXT UK Champion, das ist so viel Anglizismen. WWE NXT UK Champion Walter leitet außerdem das WXW Dojo. Das heißt also, wer wirklich gutes Wrestling und gute Ringpsychologie lernen will, der ist bei der WXW auf keinen Fall falsch. Einmal im Monat haben die so kostenloses Probetraining. Irgendwann schlage ich da auch nochmal auf. Wer will und da vielleicht in der Nähe wohnt und mal so einen Wrestling-Ring von innen bewundern will, kann da auch mal hingehen. Eine Promotion, die ich auch noch erwähnen will und die ich ganz absichtlich ans Ende stelle, ist OWE. OWE ist nun im Gegensatz zu meinen bisherigen Vorstellungen keine europäische Promotion, sondern eine, Drumroll, chinesische. Und eine verdammt junge. Gegründet 2017, verschmelzen in Oriental Wrestling Entertainment, also das heißt OWE, der japanische Junior Heavyweight, der Lucha Libre Stil aus Mexiko und Elemente des Shaolin Kung Fu. Denn viele der von Grund auf selbst ausgebildeten Wrestler haben einen kampfkünstlerischen Hintergrund. Das ist schon wieder so eine komische Geschichte, wo man mal seinen Kopf irgendwie hinkriegen muss. Die Chinesen Das klingt so gemein. Nein, in China stellte man fest, nicht die Chinesen, in China stellte man fest, dass Wrestling eine internationale Popularität hat. Wrestling in China stagniert so ein bisschen, da gibt es lange nicht viel, gibt eine wirklich andere Promotion.
Wurde schon oft versucht, von extern reinzugehen, hat niemand bisher geschafft, ganz so schwierig.
Und dann haben sich so ein paar Leute hingesetzt und haben sich gedacht, was könnte denn in China funktionieren? Was kriegen wir an den chinesischen Markt, was irgendwie funktioniert? Und dann haben sich diese Menschen überlegt, pass mal auf, wir züchten uns jetzt auch unsere eigenen Leute ran. Wir holen uns jetzt nicht irgendwelche Leute groß aus dem Ausland, sondern wir holen uns jetzt mal ein paar Trainer, die denen beibringen, was die können. Und da hat man sich halt hauptsächlich Leute gesucht, die witzigerweise einen legitimen Kampfkunst-Hintergrund haben. Also die können alle irgendwie Kung-Fu oder sonst irgendwas. Das heißt, es sind alles Menschen, die eine krasse Körperbeherrschung haben, die einen krassen Arbeitsethos haben. Und da kamen dann so japanische Junior-Heavyweights rein und die haben gesagt, guten Tag, so funktioniert Wrestling. Die Matches in OWE sehen dementsprechend abgefahren aus. Ich habe neulich ein paar Matches und Ausschnitte davon gesehen und das ist absolut abgefahren. Ein wahrer Augenschmaus. Sehr, sehr flüssig, sehr, sehr kampfkünstlerisch und sehr, sehr, sehr showig. Um eben nicht von der chinesischen Regierung abgestellt zu werden, das ist übrigens auch so ein Fakt, wenn man in China jetzt so Wrestling machen würde, wie, weiß ich nicht, in Japan oder in, auch schon wie in Amerika, trotz PG-Era, könnte es ganz schnell dazu führen, dass die chinesische Regierung sagt, nee, das ist gewaltverherrlich und das wollen wir nicht, könnt ihr nicht mehr machen, tschüss, bumm, fertig. Der Stil der OEW ist halt wesentlich weniger körperlich als in Japan, auch wenn man merkt, was da so reinkommt. Was man allerdings erwarten darf, ist ganz viel Show, ein respektvolles, dem japanischen sehr ähnlichen Publikum, was größtenteils die Schnauze hält und ab und zu mal applaudiert. Viel Technik, ganz bunt, ganz abgefahren, teilweise auch so Auftritte von irgendwelchen Musikgruppen mitten im Wrestling-Event, also da ist dann zwischendurch mal so ein Konzert, so Lasershows und super bunte Kostüme und alles. OWE ist ein zweischneidiges Schwert, aber steht irgendwie für mich zumindest zwischen dem amerikanischen Sports Entertainment Vince McMahons und dem Pro-Wrestling in Japan. Ich selber habe OWE erst vor relativ kurzer Zeit entdeckt und ich schaue da immer mal wieder rein. Also das ist so eine Empfehlung, kann man sich gut mal geben und vielleicht findet der ein oder andere von euch gerade diese eine super abgefahrene, seltsame chinesische Promotion total geil. Außerdem, weshalb ich die auch noch erwähnt habe, hat OWE eine Partnerschaft mit AEW, dem neuen Stern am amerikanischen Wrestling-Himmel, über den wir wohl jetzt demnächst auch nochmal wieder reden werden, weshalb man wohl einige der OWE-Stars auch demnächst mal bei AEW sehen wird.
Das heißt, schon gesehen hat.
Und auch schon gesehen hat, eben.
Sehr vielversprechend.
Das heißt, wer mal in OWE reinschaut, sieht dann vielleicht die Leute, die er in ein oder zwei oder drei Monaten vielleicht mal bei AEW sieht. Und dann hat man schon mal gewusst, wer das eigentlich ist, wer da gerade so rumturnt. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Wrestling ist ein globales Phänomen und die Zahl der Promotionen nimmt immer mehr zu. Es ist ein verdammt, verdammt guter Zeitpunkt, um ein Wrestling-Fan zu sein. Geht euch was anschauen. Gerne auch Shows von ganz, ganz kleinen Promotionen. Hier in Göttingen komme ich her. Da gibt es die BWA, die, egal wie klein. Im schlimmsten Fall habt ihr 10 Euro oder sowas ausgegeben und habt einen schönen Abend und seht ein Match einfach mal aus nächster Nähe. Deswegen.
Und wenn es schlecht ist und lächerlich, dann habt ihr eine lustige Trash-Show gesehen. Und wenn es gut ist, dann habt ihr gute Action gesehen und wurdet super unterhalten. Also man kann eigentlich nicht verlieren. Nehmt euch wen mit, dann seid ihr nicht alleine und steht da rum wie verloren im Walde. Es wird immer unterhaltsam, kann ich aus eigener Erfahrung versprechen. Vielleicht sollten wir noch mal kurz was zur Sichtbarkeit des Wrestlings im Internet sagen. Es ist nicht schwer, durch Google Quellen zu finden, in denen man sämtliches Wrestling sehr übersichtlich angucken kann. Wir würden euch natürlich empfehlen, dabei auf der legalen Seite des Geschehens zu bleiben. Deshalb sei an dieser Stelle erwähnt, dass gerade die WWE nicht, also Ausschnitte des aktuellen Produkts, also WWE, ne, amerikanische Wrestling-Promotion Nummer 1 auf globaler Ebene, auf YouTube sehr viel postet, allerdings von den aktuellen Geschehnissen eher Ausschnitte. Das reicht aber, um ungefähr zu verstehen, was passiert. Sie haben allerdings in letzter Zeit sehr viele historische Matches hochgeladen und machen damit Werbung für ihr Streaming-Netzwerk. Das ist das WWE Network, um das mal halbwegs deutsch zu transportieren. Das kann man kostenlos testen. muss man sich nur registrieren. Ihr könnt euch ja mal angucken, was es da gibt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann kennst du ihn auch einen Monat und habt kein Geld dafür ausgegeben. Kann ich nur empfehlen, da sind Stunden um Stunden um Stunden auch der berühmten Attitude Error auf dem Netzwerk vorhanden. Das kann man da ganz einfach aufrufen und gucken. Dann würde ich euch auf jeden Fall das New Japan World Network ans Herz legen. Auch da, bestes Wrestling der Welt, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid. Kostet im Monat, wie viel haben wir gezahlt? 8 Euro.
8 Euro.
Genau, es ist lächerlich, wie wenig man dafür ausgibt und was für ein gutes Produkt man dafür im Gegenzug bekommt. Muss man allerdings auf Englisch durchmanövrieren, gibt logischerweise noch keine deutsche Version, die sind gerade erst im Expandieren. CMLL, die Mexikaner, habe ich erwähnt, alles auf YouTube, googelt euch einfach da ein bisschen was zurecht. Die haben da sehr viel ganz legal auf YouTube sichtbar. Und auch die europäischen Promotionen haben auf YouTube kleine Teaser, die haben allerdings meistens eher sowas wie Video on Demand oder auch wie die WXW zum Beispiel ihr eigenes Streaming-Netzwerk. Da muss man eben gucken, das meiste kann man kostenlos mal testen. Aber gerade in Deutschland würde ich euch empfehlen, einfach selber zu den Promotionen, zu den Shows zu gehen. Das ist meistens billiger und das Erlebnis ist nicht vergleichbar, im positiven Sinne, nicht vergleichbar mit einem Wrestling-Match vor dem eigenen Bildschirm. Ja, wir hoffen, wir haben euch damit hungrig auf mehr gemacht. Hungrig darauf, das selber mal für euch auszuchecken, falls ihr Wrestling noch nie gesehen habt. Oder wieder nachzugucken, was aktuell so in der Welt des Wrestlings abgeht. Um mal wieder ein paar Erinnerungen aufzufrischen, mal zu sehen, wer gerade noch so aktiv ist, den man noch gar nicht kennt. Ja, wir hoffen wie immer, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder, wo wir euch dann endgültig nochmal unsere Top 5 Matches, die man als Einsteiger in die Wrestling-Welt gesehen haben muss, beglücken werden. Oder Top 5 Matches, die einen wieder hungrig auf mehr Wrestling machen können. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Pause, ich muss mal pipi.
Ich muss mal was, was ich schon aufgeschrieben habe.